Hallo und herzlich willkommen zu Grünzeugs, dem Politik-Podcast aus Koblenz. Ich bin Leni, neben mir sitzt Janina.
Hello.
Und wir sind heute zu fünft, oder sogar zu sechst an diesem großen runden Tisch. Und zwar mit Kim, Lea und Karl Bernhard von Heusinger. Wollt euch einmal kurz vorstellen.
Möchtest du anfangen als quasi neue Person?
Ja, hi, ich bin die Neue. Mein Name ist Lea Siegfried, ich bin aus dem KV Kaiserslautern und dort Fraktionsvorsitzende im Stadtrat und ich bin im erweiterten Landesvorstand der Grünen Rheinland-Pfalz.
Ich bin Karl Bernhard und nicht der Neue, sondern der alte Karl Bernhard. Bin immer noch Landtagsabgeordneter und immer noch im Stadtrat und freue mich auf diesen Podcast, weil wir sehr viele Leute sind heute.
Ich bin auch die alte Kim und mit neuem Mikro, also wenn ihr sehen würdet, wie wir hier sitzen, wir machen ein Foto später.
Das ist kuschelig.
Ich bin immer noch Fraktionsvorsitzende im Stadtrat und Direktkandidatin für den Wahlkreis Koblenz für die Bundestagswahl.
Sehr cool. Bevor wir gleich über die BDK, die am Wochenende passiert ist.
Lea, du bist doch auch Direktkandidatin, oder?
Achso, ja, aber in Kaiserslautern. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Menschen in Koblenz so sehr interessiert. Also ihr dürft
der
natürlich
ist überregional.
Koblenzer Leute, ihr dürft gerne nach Kaiserslautern kommen und auch mit uns Wahlkampf machen, wenn ihr das möchtet.
Wir schicken bestimmt wen. So, aber bevor wir mit unserem Thema, was heute Sache ist, Ampel aus und BDK-Rückblick anfangen, stellen wir zuerst unsere fünf schnellen Fragen. Erstens, BDK oder LDV?
Ich fand es so schwierig, ich konnte es nicht beantworten. Ich glaube, ich mag die LDV ein bisschen lieber, obwohl die BDK halt immer so groß sind und man dann so viele Menschen sieht, die man sonst nur im Fernsehen sieht. Aber bei der LDV sieht man dann quasi alle Menschen aus dem Land noch intensiver.
Ich würde sagen, die BDK, weil sie einfach, muss man wirklich sagen, die bessere Party hat.
Das stimmt.
Für alle, die nicht wissen, was das heißt, BDK ist unser Bundesparteitag und LDV ist unser Landesparteitag. Ich finde, BDK ist so ein sehr, sehr großes Familientreffen und LDV ist die ganz enge Familie. Ich mag beides sehr.
Die Kernfamilie.
Die Kernfamilie.
Ja, obwohl man bei der LDV halt mehr Leute aus dem eigenen Landesverband noch sieht, ne? Also
bei aber dafür lernt man beim Bundesparteitag einfach unheimlich viele neue das Leute stimmt. kennen. Das finde ich mal ganz toll.
Das stimmt.
Vor allem auf der Party.
Vielleicht hören wir da ja nachher noch unter.
Na, das stimmt. Also die Party ist tatsächlich nicht zu schlagen, glaube ich, auf der BDK. Immer.
Ich bin ja wegen der Politik beim Bundesparteitag.
Ja.
Das sagen Sie alle. So, damit das auch eine Schnellfragerunde bleibt. Welches Gesetz würdet ihr denn für Deutschland oder Rheinland-Pfalz erlassen, wenn ihr es könntet?
Wenn es noch nicht gäbe, die Verfassung. Ich finde unser Grundgesetz einfach super geil. Ja, deswegen.
Sehr grundlegend. Sehr gut.
Ich würde Schwangerschaftsabbrüche in die Regelversorgung nehmen.
Ich, also bei Abschaffung hätte ich jetzt quasi auch gesagt, Paragraph 218 Strafgesetzbuch, also das würde ich abschaffen und ich würde einen Anspruch auf Frauenhausplätze Gesetz gerne haben. Und da sind wir Grüne ja auch immer schon dran. Deswegen brauchen wir auch weiterhin starke Grüne.
Sehr gut. Habt ihr eine Eigenschaft, die ein Zusammenleben mit euch schwierig gestalten könnte?
Alle gucken mich so an. Ja, du scheinst die Schwierigste hier zu sein im Raum. Also ich habe meinen Freund kurz gefragt. Er hat nur gegrinst. Ich glaube, es wäre wahrscheinlich, dass wenn man danach geht, wie oft er sich beschwert, dass ich nicht zu Hause bin, dass ich einfach nicht da bin. Und ansonsten, dass ich unseren Wohnzimmertisch immer als Büro missbrauche.
Ich bin auch öfter nicht da und ich habe die Angewohnheit, wenn es stressig wird und ich öfter nicht da bin, dass ich sehr unordentlich werde.
Ah, das hätte ich jetzt auch gesagt. Mm. Also ich bin so, also ich räume auf, wenn ich Zeit dafür habe und ich habe einfach nie Zeit.
Es ist gut, dass wir nicht zusammen sind.
Oh, oh ja. Man sagt Chaos auch schon mal Messi zu mir, so schlimm ist das aber wirklich nicht. Also es ist beherrschbar, das Chaos, ja.
Okay, dann, welcher ist der beste Salat?
Grüner Salat. Also ich mag tatsächlich so normalen Salat einfach richtig gerne.
Taco-Salat.
Nudelsalat. Ich liebe Pasta.
Also das wäre auch meine Antwort gewesen. Den kann man so verschieden machen. Ah, ja.
Genau. Und es sind halt Nudeln drin.
Ja.
Ist halt
gut. Naja. Wie sehr freut ihr euch auf den anstehenden Winterwahlkampf?
Sehr.
Das ist jetzt die pflichtbewusste Antwort.
Also ich hätte mich ehrlicherweise über einen Sommerwahlkampf ein bisschen mehr gefreut, aber naja, so ist es nun mal. Von daher freuen wir uns halt jetzt sehr auf den Winterwahlkampf.
Ja, also ich glaube, ich würde auch sagen, ich freue mich sehr auf den Wahlkampf, das schon. Aber ein Sommerwahlkampf wäre schon deutlich cooler gewesen. Wir hatten vor ein paar Jahren OB-Wahl in Lautern und da hatten wir auch einen Winterwahlkampf. Und ich kann aus Erfahrung sagen, im Sommer ist es schon netter. Und ich finde es ein bisschen schade, dass jetzt die Bundestagswahl immer im Winter stattfinden wird.
Ja. Also hoffen wir mal.
Ich freue mich auch sehr auf Weihnachten übrigens. Aber ich freue mich auch auf den Wahlkampf. Tatsächlich mein erster Wahlkampf, der war glaube ich 2009. Das war ein Winterwahlkampf und da hatte ich so kalte Hände, dass sie irgendwie 3 Stunden gebraucht haben, um wieder warm zu werden. Und deswegen, ich mag das, kalte Hände, dann wieder warm werden.
Das Gefühl nicht.
Super, das ist einfach, da kann man sich nur drauf freuen.
Ja, strickt ihr?
Total.
Nein. Nein.
Strickt ihr?
Ja.
Nein.
Nein.
Ich kann gar nicht stricken. Jetzt kommt ein Outing. Ich habe einen essentiellen Tremor. Das ist so ein geerbter Tatterich. Ich krieg das nicht hin. Ich habe das noch nie hingekriegt.
Okay. Also sind wir schon mal nicht diejenigen, oder Leni vielleicht, die...
Ja, meine Oma hat mir das beigebracht. Häkeln und stricken.
Ah, super.
Die uns für den Winterwahlkampf ausstatten.
Ja, dann leg los.
Also jetzt für die nächste Bundestagswahl.
Du kannst ja mal eine Ampel stricken.
Besser nicht. Aber apropos Ampel, da ist ja was passiert. Es gab ja da dieses Ampelaus. Könnt ihr vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, welche Ereignisse da vorgefallen sind? Was ist passiert? What happened?
Ich versuche es mal kurz zusammenzufassen. Also ich glaube, wir alle erinnern uns dran, dass die Zusammenarbeit in dieser Koalition schon sehr lange nicht mehr so einfach ist. Also ich finde, wir sind recht stark gestartet und haben dann drastisch abgenommen nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine. Und ich glaube, so das erste Vertrauenszerwürfnis, würde ich sagen, ist beim Heizungsgesetz passiert. Und dann folgte irgendwie eins auf das andere. Also es sind ständig, glaube ich, Vertrauensbrüche passiert. Man hat gemerkt, es läuft nicht mehr rund. Es war ja viel in den Medien. Wir haben plötzlich überhaupt nicht mehr darüber gesprochen, was wir alles Gutes umgesetzt haben, auch in dieser Regierung, sondern die Medien waren total geprägt davon, dass wir nur noch darüber gesprochen haben, wie sich diese Regierungsparteien gegenseitig zerlegen und nicht gut zusammenarbeiten, nicht gut kommunizieren, nicht als Team auftreten. Und letztendlich gescheitert ist es ja, muss man sagen, dann an der Haushaltsfrage. Vielleicht auch nochmal als Rückblick, wir hatten ja ein Bundesverfassungsgerichtsurteil, was die CDU angestoßen hatte, wo unsere bis dato Haushaltsplanung quasi von heute auf morgen komplett auf den Kopf gestellt wurde und man einfach, man kann es glaube ich so kurz und knapp zusammenfassen, plötzlich das Geld nicht mehr da war, weil das Bundesverfassungsgericht nach der Klage der CDU gesagt hat, ihr dürft das Geld so nicht planen und nicht verwenden. Und dadurch sind wir in eine Haushaltsknappheit geraten und dann ging es natürlich um Abwägungsfragen und harte politische Kämpfe. Wofür gibt man das Geld noch aus? Wo spart man? Wo kürzt man? Löst man die Schuldenbremse auf oder nicht? Oder reformiert man sie oder nicht? Und da gab es dann am Ende des Tages sehr, sehr große Differenzen. Und ich glaube, gescheitert, wenn ich es richtig gehört habe, zumindest, wir waren ja auch alle nicht dabei, ist es dann offiziell am Ende an der Frage, ob man eine Art Sondertopf bildet aufgrund der außergewöhnlichen Lage in der Ukraine, um das Geld zur Unterstützung der Ukraine quasi dort zwischenzupacken und dann im Resthaushalt mehr Beinfreiheit zu haben, um andere wichtige Projekte zu finanzieren. Und das ist das, was der Finanzminister der FDP, Christian Lindner, überhaupt nicht mitgehen wollte. Und daraufhin kam ja dann die Entlassung des Finanzministers. Daraufhin sind die anderen FDP-Minister außer Volker Wissing zurückgetreten. Und damit hat diese Regierung quasi auch keine Mehrheit mehr im Bundestag gehabt, weil die FDP sich verabschiedet hat. Ja, und vielleicht zu den Hintergründen, was da FDP intern gelaufen ist, denke ich, können wir ja nachher nochmal kurz reden. Aber ich glaube, das ist so der grobe Abriss des Vorgangs.
Es war ja ein ganz normaler Mittwochmorgen. Erst gewinnt Trump die Wahl, am Abend zerbricht die Ampel. Wie habt ihr den Mittwochabend verbracht und wie habt ihr reagiert? Bei dir, Bernie, weiß ich's. Janina, wir waren alle dabei.
Aber live alle Farbe, zusammengestaunt.
Vielleicht erzählt ihr noch mal kurz, wie das für euch war.
Also ich muss sagen, ich war super schockiert, schon als ich aufgewacht bin, obwohl ich tatsächlich, also ich habe relativ früh schon gedacht, ich glaube, Trump gewinnt. Also da war ich irgendwie nicht so optimistisch, wie man vielleicht hätte sein können. Und das hat mich dann morgens geschockt, aber ich war so ein bisschen drauf eingestellt. Dann kam an dem Mittwoch ja auch noch CDU Sachsen redet mit AfD und das ist ja total untergegangen in den ganzen News des Tages. Da habe ich schon so gedacht, mein Gott, geht weiter und dann halt abends das Ampel aus und also ich glaube, das ist auf jeden Fall so ein Tag, da erinnert man sich noch lange an seinen Weltschmerz, den man gefühlt hat. Jetzt muss ich sagen, ich bin an dem Tag auch Tante geworden. Also, ich habe schon so zu meinem Bruder und seiner Frau gesagt, also an den Tag werde ich mich für immer erinnern und jeder wird das so verbinden. Und an deiner Geburt übrigens ist fast die Welt untergegangen.
Ja, wir haben ja zusammen im Vorstand gesessen, ne? Mhm. Das war ja sehr wild, weil auf einmal kam diese Nachricht und dann sind wir von der normalen Tagesordnung eigentlich gleich in die Planung des Bundestagswahlkampfs übergegangen.
Minimal das, abgewichen.
Wirklich minimal abgewichen, das war wirklich wild. Ich bin morgens aufgewacht vor meinem Wecker um 5 Uhr, um 4:45 hatte ich mir den Wecker gestellt und war ehrlich gesagt, ich hatte noch Hoffnung, obwohl ich quasi realistischerweise gedacht habe, ja, Trump wird gewinnen, aber ich hatte noch Hoffnung und da war ich schon am Morgen schon so hoffnungslos irgendwie, weil ich gedacht habe, Trump hat gewonnen und dann abends dieser Ampelbruch und dann am nächsten Morgen die Pressekonferenz und das war auch wild, von Volker Wissing, wo der ehemalige oder der jetzige Verkehrsminister Volker Wissing, Landesvorsitzender der FDP, live um 8.30 Uhr im Fernsehen verkündet hat, dass er aus der FDP austritt, damit auch nicht mehr Landesvorsitzender der FDP war und gleichzeitig Verkehrsminister bleibt. Und das hat natürlich in Mainz bei uns, in der Landesregierung, aber auch in den Ampelfraktionen für sehr, sehr viel Unruhe gesorgt. Nicht nur das Ampel aus, sondern dann auch, dass der Landesvorsitzende der FDP ausgetreten war. Die FDP hat das zeitgleich mitbekommen und auch live geguckt und hinterher war ziemlich viel Trubel in Mainz, würde ich mal so in aller Kürze sagen.
Ja, ich war auch, sagen wir mal, so semi-überrascht von Trumps Wahlsieg, weil wir haben es ja alle befürchtet. Ich war beim ersten Mal überrascht, aber da habe ich irgendwie auch noch so ans Gute im Menschen geglaubt. Da war ich schon überrascht von Brexit und dann kam irgendwie die Trump-Wahl und ich glaube, danach ist für mich auch einfach schon so ein Punkt, wo ich gedacht habe, man kann den Leuten einfach nicht mehr vertrauen. Das ist so. Deswegen war, ich glaube, es war uns allen klar, dass da alles möglich ist und dass es denkbar knapp wird. Es hat mich ein bisschen überrascht, dass es so eindeutig war. Und hat mich auch ein bisschen verstört, ehrlich gesagt. Und dann war ich ganz normal auf der Arbeit und habe natürlich all meine Patienten irgendwie auch psychologisch an dem Tag betreuen müssen, weil die natürlich auch alle völlig fertig waren, dass Trump wieder Präsident ist. Und dann bin ich nach Hause und dachte so, jetzt kann ich mich mal ein bisschen abkühlen. Ich hatte Spätschicht auch noch. Und dann ging's los. Dann ging irgendwie im Chat los, Tweet von Robin Alexander, Scholz wirft Lindner raus. Und ich dachte so, ach, was für ein Quatsch. Und dann kam irgendwie eine Push-Nachricht nach der anderen. Und ich habe wirklich an dem Abend gedacht, wenn ich noch eine einzige Push-Nachricht auf mein Handy bekomme, dann schmeiß ich's aus dem Fenster. Ich glaube, wir waren alle irgendwann ziemlich geplättet und mussten alle mal erstmal eine Nacht drüber schlafen.
Oder mit Galgenhumor rangehen.
Oh ja.
Weil also, die Schnelligkeit, mit der also, Memes erstellt wurden genau. An dem Abend, war ja auch irre.
Also Social Media ist explodiert und hat, glaube ich, eine kreative Energie freigesetzt, die selten gesehen wurde, ja.
So kurz vor manischem Lachen war es bei mir gewesen, so okay. Und jetzt so mit ein bisschen Abstand, ist ja ein bisschen Zeit vergangen. Wie schaut ihr jetzt auf die ganze Sache, auf das Ampel aus? Was sind da jetzt eure Gefühle und vielleicht auch generell eure Einstellungen dahingehend?
Also ich muss sagen, ich bin immer noch so ein bisschen schockiert, da jetzt am Wochenende ja quasi nochmal was dazu rausgekommen ist. Da sprechen wir auch gleich bestimmt nochmal drüber. Aber ich bin schon schockiert darüber, wie wenig in so einer Weltlage, wie wenig die FDP an der Stelle Verantwortung übernehmen wollte und sich irgendwie gerade gemacht hat an der Stelle. Also das schockiert mich immer noch. Nichtsdestotrotz, glaube ich, müssen wir die Situation jetzt nehmen, wie sie ist. Und das machen wir ja auch und geben auch ein starkes Angebot in diesem Wahlkampf. Aber ich glaube, es war vermeidbar und hätte besser laufen können. Aber mit dem, was da geplant war, muss man ja ehrlicherweise sagen, so jemanden braucht man nicht unbedingt im Bündnis.
Ja, ich glaube auch, dass es, ich habe das Gefühl, parteiintern war es so ein bisschen rückblickend, die Tage danach zumindest auch so ein bisschen wie so ein Befreiungsmoment irgendwie. Und wir sind ja auch alle direkt ziemlich auf Wahlkampf umgeschaltet, weil wir uns irgendwie auch alle gefreut haben, jetzt mal nicht mehr super diszipliniert jeden Scheiß mitzutragen und die FDP decken zu müssen und keine Ahnung, irgendwie staatstragend jetzt immer daherzukommen, zu versuchen, den Laden irgendwie zusammenzuhalten, weil ich glaube, das haben wir schon, und ich finde, das kann man uns auch anrechnen, sehr lange, sehr, sehr konsequent auch versucht. Also an uns ist es, glaube ich, wirklich nicht gescheitert. Und das kann man sich auch gutieren, finde ich. Von daher, ja, ist es, glaube ich, eine Chance für uns, jetzt stark in den Wahlkampf zu starten, mit unseren grünen Themen voranzugehen, zu zeigen, wofür stehen wir eigentlich, wofür stehen wir auch, wenn wir den Bremsklotz nicht hinten dran haben und was wäre möglich. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, aus so einer staatspolitischen Verantwortung ist es natürlich schon, ich will nicht sagen eine Vollkatastrophe, aber ziemlich nah dran. Ich bin selber Haushaltspolitikerin und ich weiß, was das bedeutet, in der Interimswirtschaft von einem Haushalt zu arbeiten. Und ich finde, das Mindeste, was man hätte machen müssen in der staatspolitischen Verantwortung, ist, einen Haushalt zu beschließen und danach vielleicht die Koalition platzen zu lassen und nicht die Koalition platzen zu lassen, bevor man einen Haushalt aufstellt, weil jetzt der Bund halt sehr, sehr beschränkte Möglichkeiten nur hat, Geld auszugeben. Menschen werden ihren Arbeitsplatz verlieren, weil sie vielleicht nur irgendwie befristete Verträge haben, die aber eigentlich verlängert worden wären, die jetzt aber natürlich nicht verlängert werden, weil kein Haushalt existiert. Und ich glaube, das ist was man in der Öffentlichkeit vielleicht gar nicht so sieht, wie viel Pain da in diesen Behörden wahrscheinlich gerade stattfindet und wie sehr auch Organisationen, die auf Zuschüsse angewiesen sind, Förderprogramme, nicht die, die laufen, aber da, wo man sich erhofft hat, dass es neue gibt, jetzt zittern müssen. Und das ist ja wirklich, wirklich keine gute Situation fürs Land. Und man kann nur hoffen, dass es dann schnell eine neue Regierung gibt, die dann auch einen Haushalt ausstellt, damit wir wieder handlungsfähig sind.
Gut. Dann ist ja jetzt am Wochenende, hat die Zeit etwas veröffentlicht. Und zwar, dass die FDP und Christian Lindner diesen Doom Day, haben sie ihn genannt, das Ampel-Aus, schon seit mehreren Monaten geplant haben. Warum ist da so wenig in den Medien irgendwie zu passiert und wie blickt ihr darauf?
Ich finde, es ist ganz schön viel passiert in den Medien. Das war eine fette Schlagzeile in den ganzen großen Tageszeitungen. Und diese Schlagzeile war auch gerechtfertigt. Das ist ja eine absolute Vollkatastrophe, wenn ein Christian Lindner sich einen Tag, nachdem er vom Bundeskanzler rausgeschmissen wurde, hinstellt und sagt, das war vom Bundeskanzler geplant. Aber dass er selber anderthalb Monate vorher den Austritt aus der Koalition geplant hat, das verschweigt er damit. Und damit, Entschuldigung für das Wort, aber damit verarscht er die Menschen. Ich finde, es ist nicht schlimm, wenn man sich politisch, und das machen wir auch, strategisch für verschiedene Situationen aufstellt. Das ist völlig normal in der Politik und das muss auch zulässig sein. Ich finde es absolut geschichtsvergessen, wenn die FDP D-Day oder Doom Day das Ganze nennt, weil das war quasi der Schritt, die Anlandung der Amerikaner in der Normandie, der erste Schritt zur Befreiung von Nazi-Deutschland, und dann diesen Namen zu nennen, ist absolut geschichtsvergessen. Das zeigt, wie der drauf ist. Aber dann sich hinzustellen und zu sagen, der Bundeskanzler hat das alles geplant. Also ich muss sagen, das ist der eigentliche Skandal, dass er damit die Leute belügt, wie er selber eigentlich vorgegangen ist. Absolut furchtbar. Ja.
Und auch gegenüber den Koalitionspartnern. Also ich finde wirklich, dass man sich nicht ehrlich macht und an der Stelle sagt, wir wollen nicht mehr und wir können jetzt auch nicht mehr weitertragen, sondern Pläne ausschmiedet, wie man die anderen so dolle provozieren kann, um quasi rausgeschmissen zu werden, das ist schon next level. Also das ist schon was, wo man auch einfach sagen kann, mit so Leuten kann man nicht zusammenarbeiten.
Das stimmt, ja. Absolut.
Wir hatten ja jetzt eben schon mal über den Haushalt gesprochen, was nicht mehr läuft und was noch laufen könnte. Wie sieht's denn aus? Was kann denn die Regierung jetzt überhaupt noch arbeiten? Bis zur Vertrauensfrage erstmal und dann auch bis zur Neuwahl?
Also immerhin wurde ja jetzt das Deutschland-Ticket ein Jahr weitergeführt. Ne? Also das ist ja zumindest mal schon so ein kleiner Erfolg dieser Minderheitsregierung an der Stelle. Und trotzdem sind natürlich auch wichtige Gesetze eigentlich fertig, die nur noch beschlossen werden müssten, wie zum Beispiel die Erhöhung des Kindergeldes oder das Rentenpaket 2 oder sowas. Also viele soziale Gesetze, die an der Stelle, wo eher nicht mehr beschlossen werden. Und das hat, glaube ich, für die Menschen im Land dann doch nochmal wirklich Folgen. Und das ist einfach schade. Und da ist, glaube ich, auch nichts mit der Union zu machen, weil die sind ja jetzt auch nicht wirklich zugänglich an der Stelle.
Ja, also was ich besonders schade finde, ich komme ja auch so ein bisschen aus der Gesundheitspolitik neben der Haushaltspolitik, und das das Gesetz zur Transformation quasi der Krankenhauslandschaft steckt ja jetzt auch, also es ist durch die dritte Lesung im Bundestag gekommen, wurde abgestimmt, also der Bundestag hat final zugestimmt. Jetzt ist es morgen im Bundesrat und jetzt müssen wir alle ganz, ganz arg hoffen, dass der Bundesrat kein Veto einlegt, also sich zumindest, dass sich genug enthalten, dass es eine Zustimmung gibt aus dem Bundesrat, damit das wirklich jetzt kommt. Sollte das nicht so laufen, hätte der Bundestag eigentlich die Möglichkeit gehabt, dieses Nichtwollen quasi des Bundesrates, nenne ich es jetzt mal, nochmal zu umgehen, weil es eigentlich kein zustimmungspflichtiges Gesetz ist. Aber die Möglichkeit haben wir jetzt natürlich nicht. Und jetzt sind wir in der Situation, wenn der Bundesrat das blockieren möchte, dass es tatsächlich blockiert bleiben könnte. Und das ist in der Situation, in der sich unsere Krankenhäuser im Moment befinden, und ist es wirklich auch nicht gut, weil die ganz, ganz dringend auf eine Reform angewiesen sind und ganz dringend darauf angewiesen sind, dass die Finanzierung halt auf neue Beine gestellt wird. Und die Union war noch nie ein großer Verfechter von dem Gesetz. Das heißt, wenn das auf Eis gelegt wird, wer weiß für wie lange. Und das kann schon für die ganze Krankenhausgesellschaft in Deutschland ein massives Problem werden, wenn wir das nicht in den Griff kriegen.
Ja, und dann gibt es noch ganz viele Lobbygruppen und Verbände, die auf die Bundestagsabgeordneten oder auch auf mich zukommen, die halt Wünsche haben für Gesetzesvorhaben oder auch Gesetze, die schon in Arbeit sind, wo beispielsweise Fristen auslaufen, die verlängert werden müssen, oder beispielsweise, wo die Rechtsprechung gesagt hat, es muss eine Regelung eintreten. Die Rechtsanwaltskammer, ich hatte heute Morgen ein Gespräch mit der Rechtsanwaltskammer, mit den Rechtsanwaltskammern, die gesagt haben, so, bei den Rechtsanwälten ist es so, wenn das Gesetz nicht kommt, dann dürfen Rechtsanwälte dies und das nicht mehr machen, die haben dann richtig Not. Und genauso ist es beispielsweise bei anderen Gesetzesvorhaben, die großen Dinge, die besprochen wurden in der Koalition, in der Ampelkoalition, beispielsweise Erhöhung des Kindergeldes oder auch die kalte Progression, die angepasst werden sollte, sodass die Leute dann nicht mehr Steuern zahlen, das wird nicht mehr kommen. Ja, und das ist halt schade, weil das eigentlich relativ einheitliche Gesetze wären, wo die CDU auch locker mitgehen könnte. Aber die macht das halt jetzt nicht, weil sie sagt, wir warten jetzt erstmal, bis Neuwahlen sind.
Man möchte dieses Ampelaus fast schon historisch nennen. Genauso geschichtswürdig, naja, zumindest fast, war für mich meine erste BDK, die jetzt am Wochenende war. Wollt ihr einmal kurz erklären, was ist eine BDK, wie läuft sie ab, was passiert da? Es gibt ja viele, die haben keine Ahnung.
Ja, also Bernie hat es ja eben schon mal so angedeutet. Die BDK ist unser Bundesparteitag und da kommen dann ganz, ganz viele Delegierte von überall aus Deutschland zusammen und stimmen dann quasi über Leitlinien, aber auch über Personal ab. Also wir hatten ja dieses Mal auch spannende Personenentscheidungen, zum Beispiel, dass wir unseren Kanzlerkandidaten gewählt haben.
Kandidat für die Menschen in Deutschland.
eben auch einen neuen Bundesvorstand gewählt haben. Aber zum Beispiel haben wir auch jetzt schon bald die neue BDK in Berlin, wo es dann um unser Wahlprogramm gehen wird. Und genau, also das ist dann immer je nachdem, wie viele Mitglieder ein Kreisverband hat, kriegt man dann halt anteilsmäßig Delegierte zugeschrieben und dann kommen halt wirklich aus jedem Kreisverband in Deutschland Menschen zusammen und stimmen darüber ab, wie wir uns als Grüne personell, aber auch inhaltlich aufstellen wollen.
Das Spannende an Bundesparteitagen ist tatsächlich, also die gehen immer los mit einer aktuellen Debatte und da wird geguckt, wie, welche Lage haben wir, wie sind wir als Partei aufgestellt, wie fühlen sich die Mitglieder. Und dann gibt's aber auch neben Wahlen eben auch viele inhaltlichen Debatten und gerade auch die großen Streitfragen, die wir haben bei den Grünen, also zur Migration, wie stellen wir uns da auf? Oder wir haben jetzt zu diesem Parteitag abgestimmt darüber, wollen wir eine Reform der Schuldenbremse oder wollen wir die abschaffen? Und das ist ein großer, also eine große Debatte gewesen. Und das ist das Tolle an Parteitagen und das ist, gilt genauso für den Landesparteitag, dass man sich inhaltlich wirklich auch mal richtig hart streitet und dann sich auch aufregt über Leute und am Ende des Tages hat man Politik gemacht zusammen, aber ist wieder alles gut und man findet wieder zusammen und man ist auch wieder beieinander politisch, weil man, das ist Demokratie und das ist gelebte Demokratie auf so einem Parteitag, wo man, ja, die man wirklich spüren kann und das ist, glaube ich, das Großartige an solchen Parteitagen.
Wir gehen gleich nochmal ein bisschen mehr auf den Bundesparteitag, so im Inhalt etc. ein. Aber Leni hat ja gerade gesagt, es war ihre erste BDK. Wie sieht es denn bei euch aus? Wie vielte war's und wie lange wart ihr diesmal da oder wie lange dauern die generell?
Ich habe gerade mal versucht zu zählen. Ich glaube, es war meine 7. oder so BDK. Ich kann es gar nicht mehr so richtig sagen, aber ich liebe BDK und ich fahre wirklich total gerne dahin.
Wegen der Party.
Aber auch wegen allem, was Karl Bernhard gerade gesagt hat. Nein, das ist wirklich toll, irgendwie so. Man ist wie in so einer eigenen Welt. Also ich war jetzt auch die vollen 3 Tage da. Man muss sich das vorstellen, da sind ja 1000 Delegierte aus ganz Deutschland, plus Presse, plus Gäste, und. Das heißt, es sind unglaublich viele Menschen da. Es ist eine sehr große Halle. Es gibt dann auch immer das Plenum, also wo man halt dann sitzt und die Sachen bespricht und abstimmt. Und dann gibt es aber weitere Räume, wo unsere ganzen grünen Gliederungen irgendwie Ständchen haben. Und dann gibt es Räume, wo AusstellerInnen sind. Und dann gibt es so Räume, also ne, Räumlichkeiten, Treppenhäuser, was auch immer, wo man sich so zurückziehen kann und wo dann ganz viel bilateral gesprochen wird. Und man sieht sich mal wieder seit ewigen Zeiten. Es ist wirklich, wirklich ganz, ganz aufregend. Und ja, tagsüber wird immer hart debattiert. Ach, was heißt tagsüber? Eigentlich bis in die Nacht hinein. Es gibt ja keine Pausen, also man muss sich seine Pausen irgendwie machen. Und ich finde es richtig, richtig schön. Ich will vielleicht ganz kurz eine kleine Anekdote von meiner ersten BDK erzählen, weil mir die so im Gedächtnis geblieben ist. Da habe ich mich wirklich in diese Partei verliebt. Da war ich auf der ersten BDK-Party, auf der ich jemals war. Und das ist auch der Grund, warum ich diese Partys so liebe. Weil ich war nämlich dort und alle meine Delegationen aus Kaiserslautern, die waren total müde, weil wir sind ganz früh angereist. Die war irgendwie, ich weiß nicht mehr, ob wir in Berlin oder in Leipzig waren, also recht weit weg auf jeden Fall. Mussten super früh los, die waren groggy, weil die Tagung ging halt bis nachts und was auch immer. Dann haben die gesagt, ach du, wir gehen ins Bett. Und ich habe gesagt, nee, ich bin zum ersten Mal auf einer BDK, ich gehe auf jeden Fall auf diese Party. Und dann war ich also, klein Lea, ganz alleine auf der Party, kannte niemanden. Und dann habe ich da irgendwie rumgestanden und alle Leute haben getanzt und waren ausgelassen und ich habe so ein bisschen mitgewippt und habe mir die ganze Show da mal gegeben und irgendwie ist Claudia Roth so im Moonwalk an einem vorbei und das ist so alles ganz lustig. Und dann kam ein junger Mann aus Bremen, war der damals, das weiß ich noch, ich weiß leider nicht mehr, wie er hieß, und meinte so, hey, hi Lea, und wir haben ja alle so Namensschildchen an, machte so, hi Lea, und was machst du denn hier? Und da habe ich gemeint, oh, ich bin ganz alleine hier, meine Leute sind schon nach Hause gegangen. Und dann grinste er so und nahm mich so in den Arm und meinte, aber Lea, wir sind doch alle deine Leute. Oh. Und das war so schön und da bin ich voll eingetaucht. Also so, das ist auch schon das Feeling von der BDK. Ne?
Auch der Geist der Partei so ein bisschen.
Ja, total, total.
Und unsere Party ist ja jetzt auch, gerade jetzt die letzte, finde ich immer sehr schön auf Instagram, wenn man so Friedrich Merz auf der CDU-Party vorher tanzen sieht und er so ganz steif tanzt und dann danach dieser Ausschnitt von unserer BDK-Party kommt.
Ja, dann sieht man so Annalena.
Ja. DJ Omid. Ja.
Und dann an der Stelle kann man wohl vielleicht Olaf Scholz wiederholen und sagen, wir sind vielleicht einfach cooler als Merz.
Also meine ich glaube, es war meine 12. oder 13. Ich habe auch drüber nachgedacht, BDK. Ich kann mich an meine erste, ehrlich gesagt, nicht mehr erinnern.
Wegen der Party.
Ich glaube, Party ist das Wort, was wir am meisten heute sagen. Ich wollte gerade noch mal, was sich für mich verändert hat, ist natürlich, dass ich jetzt Abgeordneter bin. Und als Abgeordneter ist ein Parteitag noch mal anders, weil man im Vorfeld auch noch mal anders eingebunden wird, weil man in den Bundesarbeitsgemeinschaften, wir haben ja Landes- und Bundesarbeitsgemeinschaften thematisch, da auch anders mitarbeiten muss, weil man zum Teil Themen setzen will oder auch Themen verhindern will. Verhindern hört sich jetzt hart an, aber natürlich vielleicht auch anders formuliert haben will und deswegen eine größere inhaltliche Einsicht noch mal nimmt, als wenn man nur Mitantragsteller ist oder nur Delegierter. Deswegen, das hat sich voll verändert, aber an sich kann ich alles bestätigen, was ihr gesagt habt zu Parteitagen. Ja. Und man redet halt sehr, sehr viel neben den Debatten, die in dem Saal sind, mit Menschen einfach und verschiedensten Menschen und mit allen, die da sind und lernt unheimlich viele neue Leute kennen und auch ganz viel Netzwerk. Also ich lerne immer aus meinem Netzwerk neue Leute kennen und das ist super.
Also bei mir war es, glaube ich, die 3. in Präsenz, weil ich bei Corona dazu gekommen bin, waren zwischenzeitlich ja mal digitale BDKen vorher. Also meine erste Präsenz-BDK war tatsächlich in Bonn und seitdem hatten wir ja Glück, dass es irgendwie immer so nah an uns war. Ne? Da konnte man dann immer mit dem Zug hin. Also schnell mit dem Zug hin.
Wir haben ja auf dieser BDK unseren neuen Bundesvorstand gewählt, nachdem die alten vor ein paar Monaten ausgetreten, also zurückgetreten sind.
Ausgetreten nicht.
Das war die grüne Jugend. Also wer sitzt denn jetzt im Bundesvorstand und kennt man die oder was machen die und warum freuen wir uns, dass wir sie jetzt haben?
Wir haben einen neuen Bundesvorstand gewählt und das fand ich total spannend, weil die Frage ja natürlich nach zwei wirklich, also wie ich finde, erfolgreichen Bundesvorsitzenden, nämlich Ricarda Lang und Omid Nuripur, die aus der Situation heraus, die aus den Ostwahlen entstanden sind, zurückgetreten sind und die wirklich erfolgreich und gut und auch beliebt waren, auch bei Menschen, die an sich die Grünen nicht so gut fanden, war es total schwierig, neue Leute, also ein neues, gutes Team zu finden. Und wir haben mit Franziska Brandner, die ehemalige politische Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium, gewählt. Und mit Felix Banaschak, einen Bundestagsabgeordneten, der aus NRW ist und ganz jung. Franziska ist ein bisschen älter.
So alt ist die auch noch nicht.
Nee, ich habe auch nur gesagt, die ist nicht so alt wie ich, nein, deutlich jünger als
ich. Und sie ist aus Heidelberg.
Und sie ist aus Heidelberg.
Aus der Kurpfalz.
Genau, Baden-Württemberg. Das heißt, wir haben die
gerade. Aus der Kurpfalz.
Wir haben die beiden großen Landesverbände als Vorsitzende und zwei ganz tolle, unterschiedliche Menschen. Und ich glaube, die werden das gut machen.
Sehe ich auch so. Also ich war sehr, sehr happy mit dem Angebot, was wir da bekommen haben auch. Also das muss man ja auch mal so sagen, dass wir wirklich auch ein starkes Angebot hatten, wo wir wählen konnten.
Ja, was ich auch richtig schön finde, ich weiß nicht, wer die Reden von den beiden gesehen hat, die waren beide unglaublich stark, aber sehr, sehr unterschiedlich. Und das finde ich immer ganz gesund, auch für so einen Bundesvorstand, wenn man unterschiedliche Parteivorsitzende hat mit unterschiedlichen Stärken, die aber beide halt in ihrem Bereich einfach wirklich glänzen können.
Das ist ja, glaube ich, auch eine gute Mischung aus beiden Flügeln, was ja bei den Grünen so ein bisschen immer noch ein Punkt ist.
In Rheinland-Pfalz haben wir keine Flügel.
Wir sind alle Bananen.
Wir sind flügellos.
Wir haben ja darüber
aber ja
hinaus,
nicht auf Bundesebene.
Wir haben ja darüber hinaus auch noch weitere Leute gewählt, unter anderem den erweiterten Bundesvorstand. Und da muss ich natürlich sagen, da ist ein Neuer reingekommen, nämlich Sven Giegold. Und Sven Giegold war schon ganz oft hier auch in Koblenz und auch in Rheinland-Pfalz und ist ein sehr, sehr cleverer, guter Typ. Und ich bin ganz froh, dass der in den erweiterten Bundesvorstand gekommen ist, weil er wirklich auch nochmal strategisch eine ganz andere Marke setzt.
Wann pennt Sven mal wieder auf deiner Couch? Das ist eigentlich die Frage.
Genau, das ist die Frage. Wir müssen ihn zum Bundestagswahlkampf müssen wir Sven einladen, unbedingt. Dann pennt er auch auf meiner Couch und trinkt meinen Weißwein.
Wie war denn so allgemein die Stimmung auf der BDK? War das euphorisch und Aufbruch oder noch so ein bisschen bedrückt aus dem Ampel aus? Und wie gehen wir da jetzt raus und machen da jetzt was Neues und Positives draus?
Ich habe komplett positiv die Stimmung wahrgenommen, also wirklich komplett in Aufbruchsstimmung. Und ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, das ist ja in der Lage, wo wir momentan sind, auch schwierig rüberzubringen. Und ich glaube, wir haben das sehr, sehr gut geschafft, das rüberzubringen. Man hat ja auch gesehen, wir haben nochmal, ich glaube, 4.000 Neumitglieder jetzt alleine über den Bundesparteitag bekommen. Also ich glaube, sehr, sehr viele Menschen haben auch diese Energie, die auf dem Bundesparteitag war, gespürt und haben quasi den letzten Kick bekommen, um einzutreten.
Ja, und ich glaube, man muss auch echt sagen, Roberts Rede am Ende war schon auch sehr, sehr stark und hat auch wirklich nochmal so richtig die Halle euphorisiert. Und ich war mal gespannt, wie das läuft, weil das war ja Sonntagmittag, Sonntagnachmittag. Also wir hatten alle quasi schon 3 Tage und Nächte Parteitag in den Knochen. Und ich, normalerweise ist es so, dass sonntags dann so ein bisschen seichter wird und das so ausläuft und man vielleicht noch so ein paar Sachen macht, die gemacht werden müssen. Aber wir hatten ja jetzt Sonntag dann nochmal so ein richtiges Highlight und das hat auch wirklich nochmal gezündet. Also wer gesehen hat, wie lange da die Standing Ovations gedauert haben. Also ich würde sagen, der Saal war on fire, wirklich. Und das hat sich aus meiner Sicht über das ganze Wochenende so aufgebaut und auch durchgetragen.
Und was war euer persönliches Highlight, wenn du gerade sagst, Robert war ein Highlight, aber war das auch das Highlight?
Also es war auf jeden Fall ein Highlight. Ich muss sagen, mein persönliches Highlight war die Abschiedsrede von Ricarda Lang, weil ich die unglaublich stark fand. Also Ricarda, ich finde, das ist eine unglaublich kluge, wahnsinnig fähige Politikerin und ich finde es sehr schade, dass sie zurückgetreten ist. Ich verstehe aber auch, warum. Ich finde es auch richtig am Ende des Tages. Also ich finde, sie hat da hat uns damit auch nochmal so ein bisschen einen neuen Anschub gegeben. Ich bedauere extrem, wie auch die Debatten in den letzten Jahren zu ihrer Person gelaufen sind. Es hat mir immer extrem wehgetan, wie unverschämt Leute einfach ihr gegenüber waren. Also ich habe das noch nie bei einem anderen Politiker oder Politikerin erlebt. Also nicht mal bei einer anderen Politikerin. Zu Politikern sind die Leute ja sowieso immer ein bisschen nachsichtiger als bei den Frauen. Aber das fand ich schon extrem hart, was die einstecken musste. Und ich finde, man merkt, seit sie zurückgetreten ist, es ist so ein bisschen, als wäre sie so befreit worden, ja. Und sie redet, also wirklich, ich fand das unglaublich beeindruckend. Sie hat so kluge Dinge gesagt und sie hat das in einer Leichtigkeit und gleichzeitig einer Ernsthaftigkeit gesagt, wo ich wirklich dachte, wow, also da hatte ich ein bisschen Pipi in den Augen, muss ich sagen.
Also ich fand an der Stelle, ich fand auch Luisa Neubauer hat eine mega starke Rede auch zu Ricarda nochmal gehalten, wo sie auch nochmal gerade das angesprochen hat, was du jetzt auch gesagt hast, nämlich wie hart Ricarda es eigentlich hatte als Person auch in dem politischen Geschäft. Und das war ein Highlight und tatsächlich, also ich habe die Rede von Robert nur noch digital verfolgt können, weil ich war sonntags morgens schon wieder im Haushaltstrubel quasi in Koblenz und war dann hier quasi unterwegs, aber die Rede habe ich natürlich dann digital verfolgt und ja, also das, ich finde es krass, die war super lang, die Rede, und trotzdem konnte man jede Minute mitgehen und also es war wirklich eine wahnsinnig gute Rede einfach und eine wahnsinnig gute Rede auch, um diesen Wahlkampf zu entzünden.
Ja, also ich glaube, also das mit Ricarda teile ich, ist wirklich sehr faszinierend gewesen, auch wie sie da aufgetreten ist und gleichzeitig die Rede von Robert und vor allen Dingen, und das hat mich auch sehr fasziniert, normalerweise bin ich nicht der Typ, der hingeht und zuguckt, wenn Menschen gefeiert werden. Aber ich glaube, wir haben in dem Moment, auch mit dem Wahlergebnis, Robert hat über 96% gekriegt, das ist sehr unüblich für uns Grüne. Und das hat nicht nur gezeigt, dass er eine große Zustimmung hat, sondern auch, dass wir uns vereinen im Wahlkampf als Partei um ihn herum, um quasi so eine Einheit zu bilden. Und ich glaube, das ist das, was wir gezeigt haben auf der BDK und was das Ergebnis war dieses Bundesparteitags, nach vielen Nervositäten im Vorfeld diese Einheit zu bilden, und alle sind rausgegangen und machen jetzt gemeinsam Wahlkampf, damit wir unbedingt weiter regieren in irgendeiner Form. Und das fand ich auch sehr faszinierend, dieses Ende auch mit diesem langen, langen Applaus, wo alle eigentlich gestanden haben. Ich habe niemanden gesehen, der gesessen hat. Auch das ist nicht so üblich bei uns. Das war auch so ein Moment, der mich wirklich begeistert hat, ja.
Mit Roberts Wahl zum Kanzlerkandidaten ist ja jetzt auch dann offiziell eigentlich der Wahlkampf gestartet. Wie nehmt ihr denn so die gesellschaftliche Stimmung wahr zurzeit?
Also ich meine, die Umfrageergebnisse kennen wir, glaube ich, alle an der Stelle. Und trotzdem, glaube ich, ist Robert eine Person, wo Menschen auch gerne Vertrauen schenken, weil er die Menschen kommunikativ mitnimmt. Und das hat er immer wieder gemacht, auch während der Zeit der Ampelregierung noch, wo vielen Leuten manchmal auch was von Olaf Scholz gefehlt hat, hat man immer wieder lange Reden auch von Robert halt an der Stelle gehört, die viele Menschen überzeugt haben. Und deswegen glaube ich, dass sich das auch jetzt noch etwas wenden kann und dass wir wirklich einen so starken Kandidaten haben, dass das noch hochgehen kann jetzt. Ich glaube, es kommt tatsächlich auch so ein bisschen drauf an, was die SPD jetzt macht, weil wenn die nochmal das Ruder umschmeißen, auch mit Pistorius, ist, glaube ich, alles offen wieder, ne? Also, weil ehrlicherweise muss man ja sagen, die Menschen wünschen sich, glaube ich, keinen Merz, die Menschen wünschen sich, glaube ich, keinen Scholz. Und Robert ist einfach ein unheimlich ehrlicher, sympathischer Politiker.
Ich habe das Gefühl, die Zeit des grünen Bashings, des extremen grünen Bashings geht zumindest in der Form, wie wir sie die letzten Monate erlebt haben, langsam zu Ende, weil sich das einfach irgendwie totreitet mittlerweile. Und ich glaube auch, weil wir einen sehr charmanten und humorvollen Umgang damit gefunden haben und uns nicht so klein machen und einfach ein anderes Standing entwickelt haben. Und ich glaube, das war ganz wichtig, dass wir diesen Turnaround geschafft haben, zu sagen, ja, dann labert halt dumm über uns. Ja, wir machen hier unsere Arbeit und wir sind da für die Leute und die, die uns kennen und die, die uns hier irgendwie auch lokal politisch irgendwie begegnen, die wissen, dass wir keine Gestörten sind, sondern die wissen auch, was sie an uns haben und wir gehen halt raus und wir gehen in die Offensive. Und ich glaube, nach dem Ampel-Aus ist wirklich alles wieder offen. Weil die Leute auch wirklich, wirklich, glaube ich, gerne mit dieser Ampel und mit allem, was passiert ist, irgendwie abschließen wollen, weil es einfach sehr, sehr lange sehr frustrierend war. Und ich glaube, unser Auftrag und unsere große Chance ist darin, Hoffnungsträger zu werden. Also den Leuten zu vermitteln, es gibt jetzt einen Neustart und es gibt auch Hoffnung. Und die gibt es mit uns, weil wir eine klare Vorstellung davon haben, wo wir mit diesem Land hinwollen. Und ich glaube, dass Robert das auch als Person sehr, sehr gut transportieren kann.
Wir haben ja eben am Anfang schon geklärt, dass ihr euch trotz des Winters auf den Wahlkampf freut. Aber wo seht ihr denn die größten Herausforderungen jetzt für die nächsten knapp 100 Tage, die es ja noch sind?
Also ich glaube, die größte Herausforderung ist, dass wir eine unheimlich kurze Zeit haben, um die Menschen umfassend zu informieren. Also das sehe ich tatsächlich insgesamt für ein Problem einfach, ne? Also wir haben jetzt noch kein Wahlprogramm, das habe ich eben gesagt. Also im Januar werden wir dann offiziell unser Wahlprogramm überhaupt erst machen. Und das ist natürlich schwierig, dann an der Stelle alle Menschen dann schon mitzunehmen. Ich glaube auch ehrlicherweise in der Vorweihnachtszeit haben die Leute nicht so ganz viel Kopf dafür, um sich damit zu beschäftigen. Und danach sind es halt eben nur noch knapp 6 Wochen. Und das ist halt eben ein kurzer Prozess, um Menschen mitzunehmen. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, die wir jetzt haben, die Informationen, die wir haben, das Angebot, was wir haben, auch an die Leute zu bringen.
Ich glaube, eine weitere große Herausforderung für alle Demokraten und Demokratinnen wird sein, gegen die Fake News zu arbeiten. Wir werden einen massiven Einschlag von Fake News aus allen möglichen Ländern international haben. Wir werden auch in Deutschland werden viele Fake News verbreitet, sowohl in den sozialen Medien als auch Lügen im Fernsehen und natürlich auch in Realita. Und von daher müssen wir, glaube ich, da wirklich gucken, dass wir irgendwie dagegen halten. Und das wird eine sehr, sehr große Herausforderung für alle DemokratInnen, weil das ist ein großes Interesse der Rechtsextremisten und Populisten, genau so Einfluss zu nehmen. Und da wird Wladimir Putin wahrscheinlich auch sein Ding dazu tun.
Und worauf freut ihr euch vielleicht am meisten? Wir haben schon gehört, wie auch Leni schon gesagt hat, nicht den Winter.
Weihnachten.
Also ich freue mich immer tatsächlich mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, ne? Also auch mitzunehmen, was die Leute bewegt und den Menschen, wie du auch eben schon mal gesagt hast, wieder Hoffnung zu geben, weil so viele Menschen momentan Ängste haben und Sorgen haben und das kann man alles nachvollziehen, aber wir haben Antworten darauf, dass es besser sein kann. Und ich glaube, das ist das, was wir mitgeben können. Und darauf freue ich mich, wenn wir Menschen davon überzeugen können.
Ich hatte gestern eine wahnsinnig schöne Erfahrung. Ich hatte eine kleine Veranstaltung über gesundheitspolitische Themen. Es waren einige niedergelassene Ärztinnen da mit so einem Hals. Also sie hatten richtig Prass. Und die haben mich richtig gegrillt. Also es war wirklich, war so auf dem Hot Seat, muss man sagen, mit Armin noch zusammen, genau. Und es war anstrengend, aber es war auch richtig schön, weil die wirklich auch ganz substanzielle Punkte hatten. Und es war gar nicht so sehr, dass sie mit unserer Politik unzufrieden waren, sondern die waren mit ganz, ganz vielen Dingen, die wir jetzt auch gar nicht zu verantworten hatten, aber die halt in ihrem Alltag unglaublich schwierig sind, die auch schon länger laufen und die sich vielleicht eher verschärft haben in den letzten Jahren, extrem unzufrieden und hatten halt auch wirklich Wut. Aber nachdem diese Wut sich mal so entladen hatte, ist es uns, glaube ich, richtig schön gelungen, das in so was Konstruktives umzuwandeln. Ich habe dann auch gesagt, okay Leute, ihr seid ja nicht nur hier, um was von mir zu lernen, sondern ich bin ja auch hier, um was von euch zu lernen. Und ich schreibe mir jetzt einfach mal eure Punkte mit. Und dann gehen wir die einzeln mal durch und wo ich euch was zu sagen kann, kann ich euch was zu sagen. Und den Rest nehmen wir mit. Und ich glaube, was wir anerkennen müssen und worauf ich mich im Wahlkampf auch total freue und hoffe, dass uns das gelingt, ist die Wut, die ganz viele Menschen absolut berechtigt haben, nicht kleinreden zu wollen, sondern zu nehmen und diese Energie in was Positives umzusetzen und zu sagen, ich bin eure Ansprechpartnerin, ihr dürft das gerne alles bei mir abladen, aber ich möchte mit euch zusammen dann einen Weg finden, wie wir das kanalisieren und was Konstruktives draus machen, weil das ist, wofür Politik da ist. Und wenn wir das den Leuten mitgeben können, ich glaube, dann haben wir auch eine Chance.
Das hast du sehr schön gesagt. Ich habe letztens an meinem Küchentisch gesessen mit zwei Menschen.
Auch Küchentischgespräche genau, schon.
Genau, habe ein Küchentischgespräch geführt und mit zwei Menschen. Und die haben, als ich gesagt habe, Robert Habeck wird der Kandidat für die Menschen in Deutschland, haben die ganz erstaunt geguckt und haben gesagt, das gibt's doch gar nicht, das geht doch überhaupt nicht. Und habe ich gemerkt, wie ich mich freue darauf, den Menschen zu erklären, warum wir als Grüne ein total gutes, ich finde das Beste, das muss man nicht denken, aber ein total gutes politisches Angebot haben. Und was wir eigentlich im Köcher haben, was in den letzten Jahren immer sehr, sehr schlecht gemacht wurde oder auch gar nicht gesehen wurde. Und das können wir jetzt alles ziehen und sagen, guck mal, dafür haben wir eine Lösung, dafür, das haben wir doch alles schon mal gesagt und das können wir nochmal erklären. Und damit, das, was Lea gesagt hat, eben tun, nämlich den Leuten nochmal Mut machen zu sagen, ich gucke nochmal genauer hin, ich überlege mir nochmal genauer und höre vielleicht nicht auf denjenigen, der sagt, alles ist so einfach und wir machen das so und so. Da freue ich mich total drauf.
Und wie schätzt ihr unsere Chancen ein? Also gehen wir mal davon aus, dass Scholz der Kanzlerkandidat der SPD bleibt und Merz ja jetzt auch den Platz nicht mehr freimachen wird. Wird Habeck am Ende unser Kanzler? Oder wie viel Prozent haben wir am Ende da stehen?
Also ich glaube, und das habe ich auch am Küchentisch gesagt, ich glaube, Robert Habeck ist das beste Angebot, was wir haben. Wenn man die Menschen, also die drei Typen sich anguckt, die sich anbieten, zum Kanzler zu werden, dann ist Robert Habeck einfach das beste Angebot, weil er ein ganz verantwortungsvoller, ganz überlegter Mensch ist, der mutig ist, der Fehler zugeben kann und der auch den Menschen zuhört. Und die beiden anderen tun das lange nicht so gut wie er.
Wenn überhaupt.
Wenn überhaupt, das wollte ich jetzt nicht sagen.
Was habt ihr denn so bis zu den Neuwahlen geplant?
Ja, auf jeden Fall schon einige Wahlkampfveranstaltungen. Also wir haben im neuen Jahr dann ja auch gleich einen Neujahrsempfang, der jetzt quasi ja auch nochmal eine neue Bedeutung hat in dieser Wahlkampfzeit. Und dann planen wir momentan ein Podium auch zum Thema Klima. Wir sind gerade mit Katrin auch im Gespräch dazu, dass sie nach Koblenz kommt. Und dann wollen wir auch nochmal zum Thema Demokratie und Rechtsextremismus eine Veranstaltung machen. Also wir sind schon sehr, sehr intensiv in den Planungen quasi drin, was wir machen können auch in der kurzen Zeit. Und genau, wir planen die Großflächen schon. Ich habe am Samstag einen Fototermin schon für quasi für das Plakat vom Direktmandat und sowas. Also viele Sachen, die jetzt aufeinander kommen.
Und eine ganze Zeit Aktion mit der Grünen Jugend.
Und genau, Entschuldigung, die Auftaktveranstaltung ist mit der Grünen Jugend und ich finde das total wichtig. Also Leni, wir waren ja auch im Gespräch dazu auch immer und die ist zusammen mit Julian, Yannick und Torben auch. Wir sind ja wirklich hier aus den Nachbarwahlkreisen auch wirklich viele junge Menschen, die antreten. Und uns war es total wichtig, quasi das auch in den Fokus zu setzen für uns, für die Menschen hier vor Ort auch, dass wir den jungen Menschen zuhören und dass wir junge Menschen nach Berlin bringen wollen auch. Und genau, also ist unsere Auftaktveranstaltung mit der Grünen Jugend und ich freue mich sehr drauf.
Ich mich auch. So, unsere Grüne Jugendveranstaltung passiert ja mit ganz vielen verschiedenen Menschen aus verschiedenen Kreisverbänden. Was können denn diese Kreisverbände gerade untereinander lernen und warum ist ein Austausch gerade, also vor allem in dieser Zeit mit einer engen Zusammenarbeit so wichtig?
Ich glaube, es ist immer wichtig, aber gerade im Wahlkampf kommt es natürlich auch so ein bisschen darauf an, Ressourcen zu schonen manchmal. Und dann ist es schon ganz gut, wenn manche Kreisverbände irgendwie mal eine gute Idee haben oder auch Sachen, was leichter machen können, als man selbst das vielleicht vorher gemacht hat. Und ich glaube, insgesamt sind wir da auch sehr, sehr gut aufgestellt. Also ich glaube, die Zusammenarbeit zwischen den Kreisverbänden, zwischen den rheinland-pfälzischen Kreisverbänden wirklich durch die Bank weg, ist total super. Also ich erinnere mich zurück an meine Zeit als Kreisvorsitzende und war immer wirklich begeistert davon, wie hilfsbereit man wirklich auch immer ist an der Stelle.
Es ist ja jetzt auch eine extreme Situation durch die Knappheit der Zeit einfach schon. Und ich glaube, wir müssen jetzt einfach auch sehr, sehr kreativ werden und gucken, wie kriegt man die Leute in sehr, sehr kurzer Zeit abgeholt. Und vielleicht ist es dann nicht immer der 0815-Wahlkampf, den man so kennt, sondern vielleicht möchte man auch gerne mal mit einer neuen, frischen Wahlkampfidee irgendwie auffallen, den Leuten ein anderes Angebot zu machen. Aber Kreativität lebt ja schon auch vom Austausch und davon, dass vielleicht jemand irgendwie mal eine zündende Idee hatte und der andere entwickelt die weiter und der dritte setzt sie dann zum ersten Mal um. Und ich glaube, da sind wir eigentlich als Kreisverbände insgesamt, auch als Landesverband insgesamt auf einem ganz guten Weg.
Ich glaube auch und ich glaube, da spielt unser Parteitag, zu dem wir ja gleich noch kommen, auch eine super Rolle. Wir haben Anfang Dezember unseren neuen Parteitag, unseren diesjährigen Parteitag und da wird es natürlich vor allen Dingen darum gehen, sich zu vernetzen und zu sagen, was habt ihr schon vorbereitet, was können wir euch liefern und das werden die Kreisverbände rund um die LDV im Dezember tun und damit kann man total gut auch Ressourcen teilen einfach.
Und es ist ja auch total schön, weil die Wahlkreise sind ja nicht auf die Kreisverbände festgelegt, genau. Sondern die Wahlkreise sind ja immer kreisverbandsübergreifend. Das heißt, automatisch müssen verschiedene Kreisvorstände und verschiedene Kreisverbände miteinander arbeiten. Ich bin ja auch Direktkandidatin unten bei mir in Kaiserslautern und da gehören Kusel und der Donnersbergkreis noch dazu. Und das ist für mich auch spannend mal. Ich meine, ich kenne natürlich die Gegend sehr, sehr gut, aber ich kenne natürlich den Donnersbergkreis nicht so gut wie Kaiserslautern Stadt oder Kaiserslautern Land. Und für mich ist das auch ein ganz spannender Eindruck, auch dort nochmal mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und auch dort unsere Grünen nochmal kräftig zu unterstützen.
Ja, Bernie hat es ja quasi angesprochen, nach der BDK ist vor der LDV. Das heißt, unser Landesparteitag hier in Rheinland-Pfalz steht an. Wie blickt ihr denn auf die Veranstaltung, auch gerade so die letzte große Veranstaltung ja für dieses Jahr auch? Und wie Bernie eigentlich ja schon angedeutet hat, auch so im Hinblick auf die Vorbereitung und ja, das Einstimmen.
Also ich glaube, wir freuen uns alle natürlich darauf. Also Lea und ich werden ja auch auf der Liste kandidieren. Da freuen wir uns. Es gibt auch viele weitere tolle Kandidaturen. Also ich glaube, insgesamt haben wir personell auch ein super starkes Angebot. Ich freue mich tatsächlich auch auf den Wahlkampf, einfach mit allen Menschen, die sich bewerben und die dann auf der Liste auch landen. Und dann dann haben wir inhaltlich auch ein paar Anträge mit dabei. Bernie, du hast ja auch einen gestellt. Genau.
Ja, genau. Also ich will nochmal allgemein sagen, ich glaube, es war in der letzten Folge Thema, wenn ich richtig orientiert bin. Ich glaube aber, was wir aus dem Bundesparteitag lernen können, ist, dass es total gut ist, wenn wir ganz geschlossen als Partei aus einem Parteitag rausgehen. Ich glaube, das wird unser großes Ziel sein, gerade weil Kim hat es ja gesagt, es diverse Wahlen gibt und Listenaufstellungen und auch Gegenkandidaturen. Und wir können aber, glaube ich, wir wissen, dass wir eine demokratische Partei sind. Da gibt es immer auch Gegenkandidaturen, das ist auch gar nicht schlimm. Wir können aber immer hinterher geschlossen aus dem Parteitag rausgehen. Und deswegen haben wir am Ende noch einen inhaltlichen Teil, wo wir uns alle nochmal zusammenfinden können. Und einen Antrag, den ich zusammen mit anderen gestellt habe, ist zum Thema Katastrophenschutz, quasi als Resultat aus der Ahrtal-Katastrophe und den Katastrophen, die es jetzt auch aktuell gibt, müssen wir unseren Katastrophenschutz bundesweit, aber auch in Rheinland-Pfalz neu aufstellen. Wir sind da im Land dabei. Und daraus haben wir einen Antrag geschrieben und das ist, finde ich, auch ein total gutes Zeichen, dann am Ende nochmal zu sagen, so, wir haben ja auch ein gemeinsames inhaltliches Ziel, wir haben nicht nur Wahlen und wir finden uns alle zusammen und deswegen freue ich mich drauf, auch dann so gemeinsam sonntags nachmittags völlig übermüdet aus Idar-Oberstein wieder abzufahren.
Gibt es denn auf der LDV auch eine Party?
Ich habe gehört, es soll einen DJ geben.
Also es ist ja auf jeden Fall in Idar-Oberstein so, dass wir quasi eine inoffizielle Party immer haben. Ich weiß gar nicht, reisen wir alle freitags an?
Also ich glaube, viele reisen freitags an zumindest.
Also wir alle.
Weil, ja, wir alle. Der harte Kern.
Gar nicht da.
Oh nein. Aber dann verpasst du das Eckstein.
Ich verpasse einiges.
Also wir haben eine Go-To-Kneipe in Idar-Oberstein, da findet dann immer etwas statt, auch wenn es keine offizielle Party gibt.
Einmal im Jahr ist ja meistens die LDV in Idar-Oberstein. Ich glaube, das Eckstein kann sich halten alleine, weil dann alle Grüne des Landes Rheinland-Pfalz dahin kommen und genügend ausgeben. Aber genauso wie das Opal-Hotel. Ja, aber das spekuliere ich einfach. Entschuldigung.
Ich hoffe aber schon, dass wir nochmal feiern, weil das ist ja richtig, was Bernie gerade gesagt hat. Gerade dadurch, dass wir wir haben Landesvorstandswahlen, wir haben ELAFO-Wahlen, wir haben erweiterte Landesvorstandswahlen, wir haben die Listenausstellung und wir haben überall, glaube ich, so viele Gegenkandidaturen und Kampfkandidaturen wie noch nie. Also ich kann mich nicht daran erinnern, wann das mal so war. Und ich glaube, nach solchen heftigen Wahlen dann nochmal zusammenzukommen, einen zusammen zu heben und zu merken, wir sind doch irgendwie alle im gleichen Boot und so ein bisschen die eine oder andere Träne zu trocknen und sich am Ende doch füreinander zu freuen, ich glaube, das wird ganz, ganz wichtig.
Dann bedanken wir uns bei euch für den guten Austausch und wir freuen uns auch schon auf den gemeinsamen Wahlkampf, der jetzt ansteht. Wir freuen uns auf die Infostände und den Haustürwahlkampf.
Wir freuen uns.
Danke, schauen wir mal, was wird.
Was wird.
Tschüss.
Danke für die Einladung.